keine Sorge, heute kommt noch ein Anspiel. Aber zuerst müssen wir einen Zeitsprung machen von gestern, 7 Jahre, auf heute. Wir sind genau dort, wo, ja, da gibt es so einen, den Titel eines österreichisch-deutschen Filmes, der genau das beschreibt, wo wir gerade sind. Die fetten Jahre sind vorbei. Josef wurde unter Pharao und er hat 7 Jahre mit seiner ganzen Weisheit und Klugheit, mit seinem ganzen Einsatz und Einfluss regiert. Äußerst konsequent. Er hat sich nicht blenden lassen vom Überfluss. Und er ist auf die 7 mageren Jahre vorbereitet. Leider, ich weiß, das ist jetzt eher zum Bedauern der Damen, haben wir somit auch die Liebesgeschichte übersprungen. Also Geschichte ist gut, das geht so. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Punkt. Also die wirklich interessante Teil dieser Geschichte muss erst geschrieben werden. Asenat und Zaphenat am Nilstausee und so weiter. Also vielleicht möchte sich da mal jemand irgendwie fantasievoll betätigen. Ja, sie haben geheiratet und sie haben 2 Söhne bekommen. Und sie haben sich gut überlegt, welche Namen sie diesen Söhnen geben. Aber wenn wir plötzlich lesen, welche Namen die beiden Söhne Josefs haben, werden wir stutzig. Einer heißt Ephraim, Fruchtland, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Der andere heißt Manasse, vergessen lassen, denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und das Haus meines Vaters. Hier in diesen beiden Namen stoßen wir zum ersten Mal eigentlich in unserer Geschichte auf den Schmerz, den Josef immer noch mit sich herumträgt. Da ist Schmerz in diesen Namen. Das Land meines Elends und das Unglück und das Haus meines Vaters. Über diesen Schmerz wurde noch nicht viel gesprochen, aber hier ist er immer noch. Denn Josef, und das dürfen wir nicht vergessen, Josef wurde ja das Opfer eines brutalen Mordanschlags in seiner eigenen Familie, den er um Haaresbreite überlebt hat. Josef wurde das Opfer eines Mordanschlags und für überlebende Mordopfer gibt es bis heute eigentlich keine Therapiegruppen. Und Josef trägt etwas sich mit herum, das verfolgt dich nicht nur Monate, sowas verfolgt dich Jahre und Jahrzehnte. Ich habe von einem Mann, dem Ähnliches passiert ist wie Josef, der Opfer des Gewaltgebrechens wurde, Folgendes gelesen. Wer hat es, ist ein gebrochener Mensch. Das Geschehene ist nicht wieder gut zu machen. Er lebt zurückgezogen. Wer kann ihm seinem Seelenfrieden zurückgeben? Oder die Angst nehmen? Die Angst vor dem Einschlafen, die Albträume, das Gefühl, lieber tot sein zu wollen, als mit diesen Erinnerungen zu leben. Das Gefühl, lieber tot sein zu wollen, als mit diesen Erinnerungen zu leben. Ich weiß nicht, wie oft Josef innerhalb der Jahre auch diese Gesichter vor sich gesehen hat. Die Gesichter seiner Mörder, die Gesichter seiner Brüder. Vielleicht manchmal verschwommen, aber jede Erinnerung schmerzt neu. Kennst du das auch? Vielleicht wurdest du nie gewaltsam angegriffen, aber enttäuscht, verletzt. Vielleicht ist es so schlimm, dass du auch denkst, das wird nie wieder gut. Das kann sowas wird nie wieder gut. Ich werde nie wieder der sein, der ich vorher war. Wenn das so ist, wenn du sowas schon einmal erlebt hast, dann geht es heute um deine Geschichte. Oder wenn du in deinem Leben etwas gemacht hast, etwas gemacht, wo du nie gedacht hast, dass du das einmal machst, wenn du eine Grenze überschritten hast, von der du ahnst, dass du nicht mehr zurück kannst, dass du nie wieder zurück kannst, dann geht es heute um deine Geschichte. Und wenn du beides nicht kennst, dann geht es heute um deine Geschichte. Manche von uns müssen nicht lange zurückdenken, wenn es um Verletzung geht. Vielleicht geht es dir so wie Birgit. Birgit ist eine Freundin von mir und vor ungefähr 3 bis 4 Jahren, da ist in ihren Freundeskreis ein junger Mann dazugestoßen, er war vielleicht 19 oder 20 Jahre alt und sie hatten so viele Interessen gemeinsam. Sie haben festgestellt, dass sie beide Outdoor-Freaks sind. Sie haben festgestellt, dass sie irgendwie die gleiche Art von Humor haben und er behandelt es so, sie so mit einer eigenen Art von Respekt. Und einmal, als es ihr nicht so gut ging, da hat er sehr, sehr verständnisvoll reagiert. Und ab dem Zeitpunkt hat die beiden etwas miteinander verbunden. Sie waren Seelenfreunde und sie haben viel Zeit miteinander verbracht. 1 Jahr, 2 Jahre und dann kam der September und er hat sie gefragt, ob sie über die Weihnachtsferien nicht mal mit zu ihm nach Hause kommen möchte. Und dann kam der Oktober und mit dem Oktober kam ihre Cousine. Ihre Cousine, ein bisschen jünger, ein bisschen naiver, ein bisschen offensichtlicher an ihrem Freund interessiert. Ein bisschen mehr hat sie ihn angehimmelt, ein bisschen mehr hat sie sich ihm anvertraut und schließlich hat sie ihm ihre Liebe gestanden. Und ein paar Wochen später waren die zwei ein Paar. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte den Eindruck, als hätte irgendjemand Birgit bewusstlos geschlagen zu diesem Zeitpunkt. Sie war wie in Trance, also sie hat die Weihnachtsferien natürlich alleine verbracht und ich hatte in dieser Zeit solche Angst um sie, weil sie an einem anderen Kontinent gelebt hat und ich wenig Verbindung zu ihr hatte. Ich hatte Angst um sie. Ich wusste nicht, was sie in den Weihnachtsferien tut. Sie hatte nicht nur ihre große Liebe verloren, sondern ihren besten Freund, ihren Bruder, ihren Vertrauten. An wen? An ihre Tralala-Cousine, die er ist doch so süß, Cousine, die keine Ahnung hatte, was in ihr vorging. Aber das Schlimme an der Situation ist eigentlich, das Traurigste an der Geschichte ist eigentlich, dass das nicht diese Weihnachten passiert ist, sondern die Weihnachten vor 1,5 Jahren. Und die Situation hat sich überhaupt nicht verändert. Die zwei sind ein Paar. Die Birgit hat sich, soweit es geht, zurückgezogen. Und ihre Gefühlslage scheint stabil. Aber wenn sie es nicht verhindern kann, einen von den beiden irgendwo über den Weg zu laufen, dann kann sie diese Nacht nicht schlafen. Und es ist alles wieder da, als wäre es gestern gewesen. Alle Gefühle, die Enttäuschung, der Schmerz, die Eifersucht, der Hass. Alles unter der Oberfläche seit 1,5 Jahren. Wenn uns jemand enttäuscht, wenn uns jemand richtig enttäuscht, dann ist das so, als wenn eine Lawine abgeht. Eine Lawine nicht nur zwischen dir und dem anderen, sondern zwischen dir und deinem Seelenfrieden. Ist es nicht so? Und auf einmal scheint der Weg zwischen dir und deinem friedlichen Leben wie verschüttet. Und du kommst nicht zurück. Du kannst nicht zurück. Manchmal kommen wir, wenn es was Kleines war, nach 1, 2 Stunden drauf. Es ist gar nicht so schlimm, aber vielleicht nach 1, 2 Tagen. Und wir sagen, ja, stimmt, es war eine Kleinigkeit und ich war einfach in meinem Ego angekratzt. Und wir sind eigentlich froh, dass wir wieder weitermachen können. Aber manchmal ist es ein langer Weg. Josef zum Beispiel ist so ein Extremfall. Denn in seiner Geschichte ist es ja wirklich fast unvorstellbar, dass das wieder gut werden kann. Wie soll das wieder gut werden? Und das Gute ist für uns, dass seine Geschichte so ein Fall ist, denn dann sehen wir in seiner Geschichte die Anatomie von Verletzung. Was ist Verletzung? Und die Schritte zur Heilung. Und wir werden heute gemeinsam diesen langen Weg abgehen mit Josef und seinen Brüdern. Und wir werden uns selber dort finden.
Ich hab's gewusst, Ägypten treibt uns ins Unglück. Wir hätten nicht kommen dürfen.
Einen Monat länger noch, Simeon. Und wir werden alle verhungern. Wir hatten keine andere Wahl.
Und jetzt, bis wir wieder zurückkommen, sind die Tiere verendet. Und die Kinder vielleicht mit dazu.
Tja, wenn wir überhaupt zurückkommen.
Warum wir? Es waren hunderte Ausländer im Getreidemarkt. Warum hat der Ägypter uns verdächtigt?
Er braucht überhaupt keinen Grund. Ein Mann in seiner Position, der kann doch mit uns machen, was er will. Er kann sogar morgen als Sklaven verkaufen und unsere Namen sind für immer ausgelöscht.
Das darf nicht sein. Wir sind unschuldig.
Ja, richtig. Wir müssen sie nur irgendwie beweisen.
Sind wir das wirklich wegen? Unschuldig? Ich meine nur, hätten wir es nicht verdient, Sklaven zu sein? Ich meine, jetzt haben wir Angst um unser Leben, um unsere Existenz. Aber damals, als er schrie, uns anflehte, zusammengekauert war wie ein kleines Tier, haben wir das nicht gespürt?
Es war deine Idee, ihn zu verkaufen.
Hättet ihr doch auf mich gehört. Ihr vergießt unschuldiges Blut, habe ich gesagt. Ihr hättet es niemals so weit kommen lassen dürfen.
Ihr, du Heiliger! Warum hast du nichts gesagt, als wir anfingen?
Hört auf, wir haben gesagt, wir reden nicht mehr darüber. Das ist viele Jahre her. Wir haben gesagt, wir wollten doch die Sache endlich vergessen.
Vergessen? Das haben wir uns alle eingeredet am Anfang. Die ersten paar Wochen ging es ja gut. Aber dann kamen immer diese Träume, die Schreie, die Grube. Das ging nicht, wir konnten es nicht vergessen. Und wenn ich an Vater denke, von einem Tag auf den anderen wurde er zu einem alten Mann. Er wäre fast daran zugrunde gegangen. Ich würde alles darum geben, wenn ich vergessen könnte.
Und? Warum sind wir jetzt hier? Ich werde dieses Gefühl nicht los. Gott hat es auch nicht vergessen. Wir haben Josef keine Gnade gezeigt. Was können wir jetzt erwarten?
Josefs Brüder im Gefängnis. Wie konnte es so weit kommen? Wie ist es so weit gekommen? Wir wissen, nachdem wie Josef seine Söhne benannt hat, dass Josef durch die Nacht gegangen ist. Durch diese Fragen, warum ich, wer bin ich und habe ich das verdient? Habe ich das zurecht erlebt? Und warum? Durch diese Nacht. Und doch, er hat den Boden unter den Füßen wiedergefunden. Er hat sich selbst wiedergefunden. Er hat seine Verletzungen verstanden. Er hat seine Geschichte durchdacht und auch verarbeitet. Und in seinem Leben hat eine neue Geschichte bekommen. Ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Schritt. Ein Schritt, der über Jahre gedauert hat. Aber Josef hat seine Geschichte verstanden und eine neue Geschichte begonnen. Das sieht man ja am Namen seiner Söhne. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Gottes Hand hat Josef immer auf der Schulter gehabt, immer diese tröstende Hand. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schritte der Heilung. Gottes Hand auf der Schulter zu haben, Gnade hautnah zu erfahren. Gnade hautnah erfahren, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, damit die Seele wieder gesund wird, dass dich jemand berührt, dass jemand dir sagt, dass du wertvoll bist, dass du es nicht verdient hast. Wenn du verletzt wirst, hast du viele Möglichkeiten. Du kannst zu jemandem gehen und sagen, wie fies das war. Du kannst alles rausschreien, du kannst es vielen Leuten erzählen, du kannst es allen Leuten erzählen, aber es wird nur einen Ort geben, nur einen Ort, wenn du verletzt worden bist, wo du heil werden kannst. Es gibt nur diesen einen Ort. Es gibt auf der ganzen Welt nur diesen einen Ort. Man kann so viel tun, wenn man verletzt worden ist. Aber es gibt nur einen Ort, wo man wieder heil werden kann. Dort, wo du berührt wirst, wo du Gnade hautnah erleben kannst. Das ist ein enorm wichtiger Schritt. Ich glaube, Josef hat in diesen fetten Jahren und auch schon davor Gottes Hand immer auf der Schulter gehabt. Und er hatte diesen Ort gekannt. Diesen einen Ort, wo man gesund wird. Und jetzt ist er ein neuer Josef. Und jetzt lebt er als Unterpharao in Ägypten. Und plötzlich hat er das Gefühl, die Albträume sind wieder da. Sie sind wieder da. Ich sehe die Gesichter. Und dann merkt er, nee, das ist kein Traum. Das ist real. Sie sind 20 Jahre älter, die Gesichter. Aber sie sind alle da. Lasst uns das mal miteinander lesen. 1. Mose, Kapitel 42. Die Verse 6 bis 8. Und Josef war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Und sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Josef hatte seine Brüder erkannt, aber sie erkannten ihn nicht. Josef steht vor einer seiner größten Entscheidungen seines Lebens. Josef ist mittlerweile in einer Position, wo er nur den Zeigefinger ausstrecken braucht, um an diesen 10 Leuten Rache zu üben und sie völlig zu vernichten. Er hätte einmal so machen müssen, einmal. Wir sehen also, weil Josef es nicht tut. Wir sehen also, Josef hat keinen blinden Hass mehr. Aber was fühlt er? Was hat er für Gefühle diesen Männern gegenüber? Kennt er sie überhaupt? Wer sind sie überhaupt? Wer sind sie, diese Männer? Und wie soll er sie sehen? Was soll er über sie denken? Kennst du das? Wenn du nicht mehr weißt, was du über einen Menschen denken sollst, weil dich so enttäuscht hat? Ich glaube, das ist ein zweiter Schritt, ein enorm wichtiger Schritt für die Heilung, der Josef hier noch fehlt. Und das ist der Schritt, den Schuldigen mit Gnade sehen. Josef kennt seine Brüder nicht mehr. Er weiß nicht, wer sie sind. Seine Erinnerungen sind fast schwarz-weiß. In seinen Gefühlen gibt es keine Zwischentöne. Sind alle Mörder? Sind sie nur Mörder? Sind es alle Maschinen? Haben sie Gefühle? Er weiß es nicht. Haben diese Männer Gefühle? Kennen diese Männer Reue? Würden sie, könnten sie dasselbe heute nochmal tun? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Und genau das muss er jetzt erst herausfinden. Hast du dich schon einmal gefragt, wieso jetzt so eine ewig, ewig, ewig lange Geschichte folgt? Die Brüder nach Ägypten, Josef schickt die Brüder ins Gefängnis, er schickt sie wieder nach Hause, sie müssen wieder nach Ägypten, er schickt sie wieder weg und er holt sie wieder zurück. Und das Ganze dauert 4 Kapitel lang. Das ist genauso lang, wie die ganze Josefs Geschichte bisher gedauert hat. Das heißt, die ganze Josefs Geschichte bis zu diesem Punkt dauert 4 Kapitel. Und dann nur diese Hin- und Herreise, dieses ständige Hin und Her, dieses willkürliche dort und da und wieder zurück, dauert 4 ganze Kapitel. Ein langer, langer, langer Weg. Hast du dich schon mal gefragt, wieso? Hast du dir gedacht, was tut Josef hier? Was ist das für eine komische Geschichte? Ich habe mich das oft gefragt. Und im Studium jetzt, langsam, ist mir aufgegangen, was da passiert. Ist das ein Spiel? Josef sagt, ihr seid Spione. Und er schickt sie ins Gefängnis. Und dann sucht er Simeon heraus und schickt alle anderen nach Hause. Und Simeon muss als Geisel im Gefängnis bleiben. Und dann sagt er, sie müssen wiederkommen und sie müssen ihren jüngsten Sohn Benjamin mitnehmen. Und dann gibt er ihnen Geld mit in die Säcke, das Geld, das sie eigentlich für das Getreide bezahlt haben. Und die Brüder gehen nach Hause und finden das Geld und versuchen zu überleben und schaffen es nicht. Und der Vater gibt endlich nach und schickt ihnen Benjamin mit. Und sie kommen mit Benjamin nach Ägypten und dann lädt sie diese Ägypter zu sich nach Hause ein. Und dann gibt es noch so ein komisches Essen. Und dann gibt er ihnen wieder Getreide und dann ist in diesem Getreide ein Becher und dann müssen sie wieder zurück. Was ist das für ein Spiel? Einmal plötzlich ist es mir klar geworden, was hier passiert. Es ist ein außerordentlich ausgeklügelter Plan. Josef bringt hier seine Brüder, ohne sich selbst zu verraten, in exakt die gleiche Situation wie vor 20 Jahren. In exakt die gleiche Situation. 10 Männer und ein Lieblingssohn. Beobachten wir das mal. Als erstes sagt er zu ihnen, ihr seid Spione. Ich glaube nicht, dass ihr alle Brüder seid. Warum tut er das? Weil sie dann sagen müssen, naja, es sind nicht alle Brüder da, da ist noch einer. Und so erfährt er, ohne sich zu verraten, ob Benjamin noch lebt und warum er nicht mit ist und die gesamte Familiensituation und erkennt, es hat sich nichts geändert. Benjamin hat seinen Platz eingenommen in der Familie. Und jetzt kennt er sich aus. Und jetzt geht's weiter. Er schickt die Brüder ins Gefängnis, um ihnen zu zeigen, dass es hier um Leben und Tod geht. Und dann behält er Simeon, damit sie wieder zurückkommen müssen. Und dann gibt er ihnen das Geld mit, damit sie wieder zurückkommen können, weil er nicht weiß, ob sie noch mehr Geld zu Hause haben, um nochmal Getreide kaufen zu können. Also er lässt den Simeon da, um sie zu zwingen, wiederzukommen, und er schickt ihnen das Geld mit, damit sie noch Geld haben, wenn sie wiederkommen müssen. Und dann sagt er, sie müssen den Benjamin mitbringen. Und dann, als sie den Benjamin mitbringen und er sie zum Essen einlädt, dann spielt er die Familie Jakob vor 20 Jahren. Er setzt sie alle auf in einer Reihe und da ist der Jüngste, der kleine Lieblingssohn des Vaters und der bekommt doppelt so viel zu essen wie alle anderen. Habt ihr das schon mal gelesen? Er serviert allen auf und Benjamin bekommt doppelt so viel und wird extra bedient und wird einfach völlig, völlig bevorzugt. Und er hängt Benjamin damit den bunten Rock um. Vor den Augen seiner Brüder. Und dann schickt er sie weg und gibt ihnen diesen komischen Wahrsagebecher mit, von dem er sagt, dass er daraus wahrsagen kann. Und das ist das kostbare Ding. Und in welchem Sack ist dieser Becher? In Benjamins Sack. Und wieso ist der Becher im Benjamin-Sack? Damit er Benjamin des Diebstahls beschuldigen kann. Und wieso will er Benjamin des Diebstahls beschuldigen? Weil er dann sagen kann, dass Benjamin als Sklave hierbleiben muss. Und was? In welcher Situation sind die Brüder? Déjà-vu. Sie könnten jetzt diesen Lieblingssohn, der immer bevorzugt wird, auf eine ganz elegante Weise loswerden. Ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Sie könnten einfach nach Hause gehen und sagen, diesmal hat's jemand für uns erledigt. Wir mussten nicht einmal eine Ziege schlachten und irgendeinen bunten Rock damit beschmutzen und dem Vater eine Geschichte aufbinden. Es ist wahr. Es ist wahr. Er ist schuldig. Wir sind ihn los. Endlich los. Ist es nicht gigantisch, was Josef hier tut? Er macht Schritt für Schritt für Schritt, plant er, ohne dass er sich selbst zu erkennen gibt. Und da sind die Brüder plötzlich wieder auf dem Feld und da ist die Grube. Und jetzt wartet er, ob sie Benjamin hineinwerfen. Weil er wissen möchte, ob diese Männer Maschinen noch immer sind, Mördermaschinen, oder ob sie Menschen sind. ob sie noch leben, weil ob ihnen, in ihnen noch ein Herz schlägt, denn er weiß es nicht mehr. Wenn du einmal so verletzt worden bist, dann weißt du nicht mehr, wer der andere ist. Dann weißt du nicht mehr, dann siehst du nur mehr schwarz und du kannst es nicht sehen. Und Josef, ich finde es gewaltig, was er hier tut. Und als er sie so weit hat und der Druck unerträglich wird und er genau weiß, jetzt werde ich es wissen, jetzt werden sie entweder dieselbe Entscheidung treffen wie vor 20 Jahren. Genau da bricht Juda zusammen und er packt aus. Juda, der die Idee hatte, derselbe Juda, der die Idee hatte, Josef nach Ägypten zu verkaufen, als Sklaven. Ich lese mal aus einer modernen Übersetzung, was Juda sagt. Da trat Juda vor und sagte: Ich weiß, dass Sie so mächtig wie der Pharao sind. Bitte werden Sie nicht zornig, wenn ich noch dies eine sage. Und dann erzählt er die ganze Geschichte aus der Sicht der Brüder, die ganze qualvolle Geschichte, seit sie losgezogen sind nach Ägypten, wo sie ein Unglück nach dem anderen verfolgt hat. Die Brüder konnten sich nicht erklären, was jetzt passiert, dass sie plötzlich im Gefängnis waren und er sie gezwungen hat, den kleinen Bruder zu holen und dass der Vater gesagt hat, nein, das geht nicht, ohne mich nie mehr gebe ich mein Leben her. Josef war mein Leben und er lebt nicht mehr. Und wenn jetzt diesem Sohn etwas zustößt, das halte ich nicht aus. Und der Vater sagt nein. Und nach ein paar Wochen und Monaten haben sie nichts mehr. Und sie müssen. Und irgendwann gibt Jakob nach und er gibt ihnen Benjamin mit. Und all das erzählt Juda da. Und dann sagt er: Herr, wenn wir jetzt ohne den Jungen, an dem unser Vater so hängt, zu ihm zurückkommen, dann wird er vor Kummer sterben und wir sind schuld dran. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich Sie, Herr, lassen Sie mich an seiner Stelle als Ihr Sklave hierbleiben. Und lassen Sie ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Ich will nicht ohne den Jungen meinem Vater begegnen. Ich kann das Unglück, das ihn dann trifft, nicht mit ansehen. Der Juda, der Josef als Sklaven verkauft hat, verkauft jetzt sich selbst als Sklave für seinen kleinen, bevorzugten Bruder. Und Josefs Herz mit diesem letzten Satz beginnt zu bluten und er versteht. Er sieht den Schuldigen mit Gnade. Er versteht, das sind seine Brüder und es sind keine Mördermaschinen. Er sieht ihre Vergangenheit und die ist nicht zu entschuldigen. Aber er sieht sie in der Gegenwart und sie sind verändert, sie sind völlig anders. Sie sind bereit, Benjamin zu schützen, koste es, was es wolle. Und er lernt, den Schuldigen mit Gnade zu sehen. Nicht nur schwarz-weiß. Das sind Menschen, die leiden unter ihrer Schuld. Und jetzt ist der Augenblick gekommen für den dritten Schritt. Erstens, Gnade hautnah erfahren. Zweitens, den Schuldigen mit Gnade sehen. Und dann der dritte Schritt. Und das ist der Kern, das ist das Wesentlichste, das ist alles. Gnade als einzigen Ausweg erkennen. Und das gilt in dieser Situation für beide Seiten. Die Brüder. Das sind die Brüder. Und wir haben gesehen, was sie im Gefängnis geredet haben. Das war fast wortwörtlich, das, was in der Bibel steht. Diese Männer haben viel zu viel auf ihrem Gewissen. Die leben immer noch in der Vergangenheit. Sie leben jeden Tag mit ihrer Vergangenheit und sie sind völlig zermürbt von ihrer Schuld. Und sie können den Vater nicht mehr sehen. wie alt geworden ist, wie am Sterben ist. Und sie wissen, das ist nicht wieder gut zu machen. Es ist nicht wieder gut zu machen. Sie können es nicht rückgängig machen. Und sie müssen zusehen, wie die Narben nicht heilen wollen in ihrer Familie. Und jetzt sind sie am äußersten Punkt angelangt und sie sind im Gefängnis und sie können nicht an Gnade glauben. Und sie stehen vor diesem Pharao, diesem Unterpharao, und sie können nicht an Gnade glauben. Und sie können nicht ohne leben. Und sie können an Gnade nicht glauben und sie können ohne Gnade nicht mehr leben. Warst du schon mal in so einer Situation? Du kannst es dir nicht vorstellen, dass es dir vergeben werden kann, aber du kannst doch nicht mehr ohne weiter leben. Wenn du in so einer Situation schon mal warst, dann verstehst du, Judah, dass er hier sagt, ich will lieber sterben, als weiter mit dieser Schuld nach Hause gehen. Er sagt, nimm mich als Sklaven, ich will lieber ausgelöscht sein, meine ganze Existenz, von mir aus bleib ich hier. Ich bleib von mir aus hier, ich wähle das Sklavenschicksal, schlimmer als der Tod. Lieber lebe ich den Tod, als weiterzuleben mit dieser Schuld, als nach Hause zu kommen zum Vater. Wenn es gibt hier einen Ausweg raus, oder ich gebe auf, ich breche zusammen, behalt mich hier, nimm mich, ich kann keinen Schritt weitergehen, ich gehe nicht nach Hause. Tod oder Gnade. Jetzt sind wir am Kern der Geschichte, am Kern des ersten Buches Mose, am Kern der Geschichte dieser Welt, am Kern aller Geschichten in diesem Buch. Tod oder Gnade. Denn wir sind am Geheimnis des Lebens, das Leben. Das Leben ist Gnade. Oder warum lebst du? Warum bist du hier? Hast du es dir verdient? Bist du so toll gewesen, bevor du geboren wurdest? Nein, weil Gott jedem Lebewesen unendliche Barmherzigkeit gegenüber empfindet. Weil er jedem Lebewesen das Leben geschenkt hat. Ein Lebewesen, das es vorher nicht gab, das ihm nichts bezahlt hat. Gott hat das Leben einfach geschenkt. Gnade ist der Stoff, aus dem das Leben ist. Deswegen gilt für alle Ewigkeit entweder Gnade oder nichts. Nichts. Es gibt nichts außerhalb, nur den Tod. Und das wird deine erste und deine letzte Entscheidung in deinem Leben sein. Auch in deinem Leben. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Josef, der ja immer noch vor Judah steht, immer noch vor seinen Brüdern steht. Und er steht ihnen gegenüber und er weiß, es gibt nur eine Alternative, wenn wir leben wollen. Sie und ich. Woher weiß er das? Woher weiß Josef das? Er weiß, wir haben nur eine Alternative, wir haben nur eine Chance. Sie und ich. Und wir müssen gemeinsam durch. Woher weiß er das? Dazu müssen wir noch ein Stück zurück in der Geschichte. Mehr als 20 Jahre, vielleicht mehr als 30 Jahre. So weit zurück, da war Josef noch nicht mal ein Teenager. Da war ein kleiner Junge. Gerade mal so alt, dass er alles mitgekriegt hat, was in der Erwachsenenwelt so läuft. Und begonnen hat, das alles zu verstehen. Und da wurde er Zeuge eines Tages von einer Begegnung, die sich ihm tief, tief eingebrannt hat. Er sieht, wie sein eigener Vater in den Staub sinkt vor dessen Bruder, so wie seine Brüder jetzt vor ihm knien. Sein Bruder, den er 20 Jahre nicht gesehen hat, Jakob, Josefs Vater, sinkt in den Staub vor seinem Bruder Esau, dem er das Leben zerstört hat, dem er das Leben zur Hölle gemacht hat, durch einen gemeinen Betrug. Und eine 20 Jahre lange Feindschaft lag zwischen den Brüdern. Kennen wir das woher? Und dann sieht der kleine Josef, der kleine junge Josef, wie sein Onkel am Horizont auftaucht und war gekommen, um eine Familie auszulöschen. Seine, Josefs Familie. Und er kam mit 400 Mann und es wäre ein kurzes, blutiges Gemetzel gewesen. Und ein Mann, 4 Frauen und 11 Jugendliche wären für immer von diesem Erdboden vertilgt gewesen. Und da sieht der kleine junge Josef seinen Onkel Esau am Horizont auftauchen und plötzlich bleibt dieser Mann stehen. Und er sieht diese Familie und für ein paar lange Sekunden schauen sich alle in die Augen und dann lässt dieser Onkel sein Schwert fallen und er beginnt zu laufen. Lesen wir 1. Mose 33. Und dort Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihn um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und der Weg über die Lawine, die vor 20 Jahren abging, ist bezwungen. Und das Tal des Friedens steht wieder offen für eine ganze Familie, in der ein kleiner Junge dabei ist. Ein kleiner Junge, der alles gesehen hat und der jetzt, viele, viele Jahre später, genau das Gleiche tut wie sein Onkel. Josef tut genau das Gleiche jetzt, Kapitel 45. Kapitel 45, Vers 1. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und so stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten, und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Ich lese ab Vers 14. Und er fiel seinen Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach konnten seine Brüder wieder mit ihm reden, die stumm und starr vor Erschrecken gewesen waren, dass Josef vor ihnen steht. Josefs Hände greifen nach den Händen seiner Ex-Mörder. Er fällt den Männern um den Hals. Männer, die die gleichen Kinderschuhe getragen haben, die zu Todfeinden wurden und die sich jetzt wieder in den Armen liegen und weinen, bis sie keine Tränen mehr haben. Lässt dich das kalt? Lässt dich das kalt, dass so etwas möglich ist unter Männern? Die Gnade hat wieder gesiegt. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte. Wisst ihr, was Josef heißt? Josef heißt auf Deutsch, tu es wieder. Bitte, tu es wieder. Seine Mutter hat ihm diesen Namen gegeben, nicht aus uneigennützigen Gründen. Sie hat einen Sohn bekommen und sie wollte noch einen. Und sie hat Josef genannt, mit einem Appell an Gott: Bitte, mach es noch einmal. Schenk mir noch einen Sohn. Aber dieser Name, der so eigennützig gegeben wurde, steht über der ganzen Geschichte von Josef groß darüber. Er hat es wieder gemacht. Gott hat es wieder gemacht. Die Gnade hat wieder gesiegt. Er hat es wieder gemacht. Josef, es ist wieder passiert. Die Geschichte war so unendlich verstrickt, so unendlich völlig aussichtslos. Und er hat es wieder gemacht. Sie haben sich wieder versöhnt. Josef ist der Name, der den Tag beschreibt, das Ende dieser Welt, wo wir alle einander in die Arme fallen werden, weil Gott da ist, wo wir Gott in die Arme fallen werden. Und wir werden sagen: Er hat es wieder gemacht. Er hat es wieder gemacht. So wie die Geschichte von Josef und Frau Potiphar den Anfang des Elends beschreibt, so beschreibt diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern das Ende unseres Elends. Gott wird es wieder machen. Er hat es wieder gemacht. Was kann man dazu noch sagen? Was sollen wir noch sagen? Ich möchte noch drei Dinge sagen. Das eine ist, vielleicht bist du jemand, der Jesus Christus noch nie in die Augen gesehen hat. Direkt. Vielleicht hast du Jesus noch nie direkt in die Augen gesehen und seine Gnade angenommen, seine ausgestreckte Hand. Oder vielleicht ist es so lange her, dass du nicht mehr weißt, wie das ist. Und vielleicht hast du dich bisher immer damit begnügt zu denken, dass du lebst. Aber ich kann dir eines sagen, wenn du nicht weißt, wie das ist, dass dich jemand trägt, dass dich jemand auffängt, wenn du fällst, dass jemand das wieder gut macht, was du Tag für Tag verbockst, wenn du das nicht kennst, wie das ist, dann lebst du noch nicht. Vielleicht denkst du, bis jetzt ist alles gut gegangen, aber da ist diese Geschichte und nicht nur diese Geschichte, da ist jede Geschichte in diesem Buch und sie stellt uns wieder und wieder und wieder vor diese Entscheidung. Es gibt nur das eine, Tod oder Gnade. Ellen White sagt, in der unvergleichlichen Gabe seines Sohnes umgibt Gott diese Erde mit einer Hülle aus Gnade so wirklich wie die Atmosphäre unseres Planeten. Und alle, die diese Luft einatmen, werden leben. Wenn du dir nichts merkst aus dieser Woche, dann nimm diesen Satz mit. Nimm diesen Satz mit. In der unvergleichlichen Gabe seines Sohnes umgibt Gott diese Erde mit einer Hülle von Gnade, so wirklich wie die Atmosphäre unseres Planeten. Und alle, die diese Luft atmen, werden leben. Kann man es deutlicher sagen? Du bist entweder drinnen oder draußen. Du bist entweder in dieser Atmosphäre und atmest Gnade oder du lebst noch nicht. Ich möchte noch etwas Zweites sagen und das ist, vielleicht siehst du an dieser Geschichte jemanden vor dir, dem du bis jetzt nicht vergeben konntest, weil die Verletzung so groß war, weil die Enttäuschung so groß war, weil du nicht weißt, wie du es tun sollst und du merkst, dass der Weg in das Tal des Friedens verschüttet ist und dass du den Frieden nicht mehr gefunden hast seither. Aber du siehst an dieser Geschichte, an der Geschichte Josefs, dass wenn du deine Hand nicht ausstreckst und ihm nicht vergibst und ihr nicht vergibst, dass du ihm, ihr und dir das Leben nicht gönnst, das Leben nicht gibst. Eine Frau, die das KZ überlebt hat, hat einmal gesagt, wenn ich vergebe, dann lasse ich einen Gefangenen frei, mich selbst. Wenn du vergibst, wenn du jemanden vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei, dich selbst. Tod oder Gnade. Und die Schritte, die wir dazu brauchen, sind lang und breit und manchmal ist es ein langer Weg, aber an der Geschichte Josefs können wir sehen, wir müssen Gnade, wir müssen die Gnade Gottes hautnah erfahren. Wir müssen die Arme Jesu kennenlernen, der zu uns sagt, du wurdest zu Unrecht verletzt. Lass mich deine Wunden heilen. Und wir müssen den Schuldigen mit Gnade sehen. Dass es ein Mensch ist, der nicht nur schwarz ist, dessen Herzen nicht abgrundtief schwarz ist, der keine Maschine ist, sondern ein Mensch, der ein Herz hat. ein Herz, das auch bei Jesus Gnade sucht. Und wir müssen, und das ist das Wichtigste, wir müssen Gnade als einzigen Ausweg erkennen. Wir müssen einfach sehen, dass es daraus keinen anderen Weg gibt. So wie Judah, der da stand und sagte, entweder es gibt einen Weg aus der Situation oder ich gehe keinen Schritt weiter, ich gehe nicht nach Hause. Und wenn du dort angekommen bist, dann kannst du vielleicht genau diesen Menschen in die gleichen Arme geben, in die gleichen Arme Jesu. Dann kannst du ihn am Kreuz sehen. Und dann kannst du sagen, es gibt für uns beide ja nur einen Weg. Wir haben ja keinen anderen Weg. Nur diesen einen. Und ich möchte noch etwas Drittes sagen. Vielleicht bist du selbst der Schuldige, den du nicht mit Gnade sehen kannst. Vielleicht bist du der, dem du noch nie vergeben hast. Vielleicht bist du eben einmal in deinem Leben Schritte gegangen, die man nicht wieder gut machen kann. Du kannst nicht zurück. Du kannst nicht sagen, es ist nie geschehen. Du weißt, es hat Konsequenzen, vielleicht ewig und immer. Und du hast nie zurückgefunden. Dann möchte ich nur dieses eine Wort sagen. Josef. Er hat es wieder gemacht und er wird es wieder machen und er wird es wieder machen und er wird es wieder machen. Er hat es immer gemacht. Er wird es immer machen. Er hat es damals gemacht bei der Ehebrecherin. Er wird es immer machen. Und wenn du es nicht ganz sicher bist, dann nimm dir eine Aufnahme von diesem Lied, das wir immer als Mottolied singen, am Tisch der Gnade und hör es dir an. Hör es dir an und hör auf den Text. Und höre, dass es einen freien Platz gibt an diesem Tisch, wo der Becher immer voll ist und das Teller nie leer ist und wo du immer willkommen bist. Für mich ist dieser Abend der wichtigste Abend, in dieser Woche, und die Botschaft Tod oder Gnade ist die wichtigste Botschaft unseres Lebens. Ich möchte gerne, dass wir uns jetzt noch kurz Zeit nehmen, wieder für ein paar kleine Kärtchen, die du selbst für dich behalten kannst. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir haben es dir jetzt gesagt, auch im Stillen schon. Wir brauchen deine Gnade und wir möchten sie annehmen, Herr. Wir möchten uns in dieses weite, große Meer fallen lassen. Wir möchten nichts mehr tragen müssen. Wir möchten nichts mehr schwer und schwer und schwer bereuen müssen. Wir möchten einfach bei dir sein und wissen, dass du es gut machst, Herr, dass du es getragen hast. Herr, du bist der Wunderheiler, der Künstler aller Vergebungen. Du hast es wiedergemacht im Leben von Josef. Und jetzt bitte ich dich, Herr, für all diejenigen von uns, die jemanden vergeben möchten. Du kennst jeden Namen, der auf diesen Blättern steht. Herr, Josef, mach es wieder. Bitte, mach es noch einmal. Gib uns diesen freien Weg zurück in den Frieden, dass wir einander vergeben können und den Himmel hier auf Erden schon schmecken. Amen.